Ich wurde in Las Vegas, Nevada geboren. Das komplette Militär gehört. Zu 98% werden vom Militär kontrolliert. Und die nukleare Versuchsanlage ist direkt an der anderen Seite von Las Vegas, jenseits der Berge. Und als ich ein kleiner Junge war, immer jeden Samstag, 12 Uhr mittags, würden die Sirenen losgehen. Und du könntest direkt die nukleare Bombe fühlen. Die Erde würde sich in eine Art Ozean verwandeln, alles würde sich schütteln. Und ich habe natürlich eine ganze Menge Fernsehen geguckt. Und ich habe immer Filme angeguckt über Nuklearkraft, die Menschen zu Monstern macht, so Riesen, die Menschen auffressen. Und ich wusste, dass etwas falsch war mit Nuklear. Energie. Und am Ende der 60er Jahre habe ich mich dann eingebracht in die Antinuklearbewegung. Und Teil von dieser Antinuklearbewegung war, sich um die Atomsoldaten zu kümmern. Atomsoldaten sind Leute, die von der Regierung dazu gebracht wurden, direkt auf ein nukleares Testgelände zu laufen, dort kleine Löcher zu buddeln, sogenannte Fuchslöcher, und ihr Gesicht zu bedecken, wenn die Bombe losgeht. Aber natürlich wurde nicht gesagt, dass dieses Niveau von Strahlung sie alle umbringen würde, früher oder später. Und da habe ich eine Weile daran gearbeitet, Informationen darüber zu kriegen, was die Regierung über die Auswirkungen dieser Versuche weiß, wie viel sie weiß, dass sie Leute umbringt. Und dann habe ich rausbekommen, dass die Leute im südlichen Utah, das ist direkt nördlich von Las Vegas, sogenannte Abwindopfer sind. Das heißt, wenn sie die Bomben zünden, würden sie warten, bis der Wind sich nach Süd-Utah bewegt. Dann gibt es viele Mormonen, und die Mormonen glauben wirklich, was die Regierung ihnen sagt. Und wenn die Regierung sagt, dass sie auf dem Auto oder auf den Kindern den Staub abwaschen können, dann kann man einfach abwaschen, kein Problem, macht ihn weg. Und natürlich sind die Krebsraten sehr hoch. Und da haben wir einige geheime Dokumente bekommen, aus denen hervorging, dass die Regierung darüber Bescheid wusste, dass die Leute umkommen, und haben einen Gerichtsfall gestartet, der bis vor den obersten Gerichtshof von Utah ging. Und der oberste Gerichtshof von Utah sagte, alles, was die USA-Regierung tut an ihrer eigenen Zivilbevölkerung im Interesse der nationalen Sicherheit, ist vollkommen legal, ist juristisch korrekt. Denn die Leute können die Regierung nicht verklagen, wenn es um nationale Sicherheit geht. Und Tests an menschlichen Wesen sind deswegen legal, auch wenn sie umkommen, solange es im nationalen Sicherheitsinteresse ist. Und da sind viele meiner naiven Elemente, die ich bis dahin hatte, einfach verloren gegangen, als mir das klar wurde. Aber es hat mir auch sehr viel über Aktivismus beigebracht. Und ich bekam Interesse an Theater zur gleichen Zeit. Ich habe mir Agit Prop Theater angeguckt, Teatro Campesino, Bauerntheater, da Bread and Bauer Theater, verschiedene Agitprop-Theater, und ich war vollkommen fasziniert mit Film und Agitation und wollte Agitprop-Theater auch auf Film bringen. Ja, ein paar Jahre später bin ich dann auf die Florida State University in Tallahassee gegangen und habe mich dort eingeschrieben in Dramaturgie-Klassen, also Theaterworkshops, und war vollkommen fasziniert, aber auch von anderen Dingen und auch außerhalb des traditionellen Theaterbereichs. Und nach so einem Jahr etwa sagte mir die Unileitung, es ist wohl besser, wenn du hier von der Uni abgehst. Und ich begann, an einem lesbischen Buchladen zu arbeiten, wo ich die meisten Lesungen einfach mich beschäftigen konnte mit Literatur. Aber gleichzeitig ging ich auf viele Partys, hatte eine nette Zeit, genoss das Leben. Und da traf ich eine ganze Menge interessante Leute bei diesen Partys, die Interesse hatten daran, etwas in Richtung Entwicklung neuer Gegengesten gegen das Reagan-Regime zu entwickeln. Und wir begannen damit, uns die verschiedenen Gestiken anzueignen. Und teilweise plagierten wir die Frankfurter Schule, lasen Horkheimer, Baudrillard, Marx, Freud, Nietzsche und so weiter, die üblichen Verdächtigen halt. Und dann haben wir beschlossen, dass wir einzelne Elemente rausschneiden, neu zusammenfügen. Und wenn jemand sagt, die negative Dialektik, sagen wir Cyberspace, Infowar. Und 1984 hat William Gibson das Konzept vom Cyberspace, vom virtuellen Raum, entwickelt. Und wir sagten einfach, wir sind an der kulturellen Grenze. Wir sind nicht am Kern der Macht, aber wir können Gesten entwickeln, die den ganzen Planeten tatsächlich verändern. Und das fand ich also sehr heldenhaft, wenn man sowas machen würde. Was uns dann allerdings auf die Idee brachte, die später das Electronic Disturbance Theater, also elektronisches Störtheater, wurde, war die Entstehung von AIDS im Jahre 85. 85, 86 sind viele unserer Freunde weggestorben und es entwickelte sich in verschiedenen Städten, San Francisco, New York und so weiter, eine Bewegung, die sich AKP nannte, AIDS Coalition zur Entfesselung der Macht. Und wir machten eine Reihe von Veranstaltungen bei uns in Tallahassee, Florida und gründeten dann selbst AKP und arbeiteten auf der Straße mit verschiedenen Aktionen. Und dann stellten wir fest, ab Ende der 80er Jahre wurden wir immer besser, bessere Aktionen, bessere Politik, klarere Aussagen und einfach bessere Vermittlung. Es war professioneller, es war nicht mehr nur Wut. Wir hatten klare Botschaften, aber die Antwort der Medien war überhaupt nicht klar. Es gab keinerlei Response in den Medien. Und da beschlossen wir als kritisches Kunsttheater, was anderes machen müssen, weil sich einiges verändert hat. Wir müssen neue Gesten, neuen Raum erobern, um uns bemerkbar zu machen im Cyberspace. Nämlich stellten die Theorie auf, dass jetzt das Kapital in diesen Informationsraum eingedrungen ist und die Straße verlassen hat und die Straßen jetzt tot sind. Es gibt eine neue Art von Widerstand, von Ungehorsam, die nötig sein würde, nämlich elektronischen Ungehorsam. Wir hatten verschiedene Telefonaktionen gemacht, ganz einfache Sachen, Anrufaktionen, die Leute mit Anrufen überschwemmen, dass sie Kondome verkaufen. Und das war ziemlich einfache Werkzeuge, was ich, Faxaktionen den Leuten Sachen zuschicken und haben dann das Konzept von Thoreau über den zivilen Ungehorsam und kombiniert mit Gandhi und Luther King und so weiter gewaltfreie, direkte Aktionen zusammen und setzen das Wort elektronisch dafür. Und das gab einen neuen, kohärenten Gedanken des kritischen Widerstands, wie kritischer Ungehorsam in der elektronischen Welt in Zukunft aussehen könnte und wie man Informationen blockieren könnte, wie man sich in dieses Informationsnetz einklinken könnte. Wir waren uns aber einfach nicht sicher, wie man das elektronisch, wie man das technisch umsetzen kann, weil wir hatten nur die Metaphern, nicht die Technik dazu. Und im Jahre 1991 bin ich dann nach New York gezogen, weil ich gehört habe, da gibt es viele Künstler, Netzkünstler, die Infrastruktur zusammengesetzt haben, um diesen Cyberspace zu erobern. Da gab es einen Wolfgang Staehler, einen Konzeptionskünstler aus den 80ern, der das Thing startete in New York, ein Kunstprojekt, 1991, als ein BBS Bulletin Board Computer System. Und ich ging nach New York und habe ihm erzählt, was ich für Konzepte hatte und elektronischer ziviler Ungehorsam und so weiter. Er war total fasziniert von dieser Idee und sagte, Ricardo, hier ist ein Stapel Computer, wir können dir nichts beibringen, aber mach einfach weiter, kümmere dich drum. Und am Anfang lebte ich in besetzten Häusern und hatte mit der lokalen Szene Kontakt und versuchte da in die Szene reinzukommen. Und dann habe ich mit den Aktivisten gesprochen über elektronischen zivilen Ungehorsam, aber die hatten da kein großes Interesse dran. Die wussten nicht, was das ist. Und dann habe ich versucht, Kontakte zu den Hackern herzustellen bei 2600. Und die meinten, wir wissen nicht, was das ist. Was soll das, Ricardo? Das klingt nicht interessant. Und eines der Dinge, die das kritische Kunstensemble in ihren ersten Arbeiten, es gibt zwei Bücher, die im Internet sind, betont haben, die kann man im Internet am besten dadurch finden, dass man die Texte über eine Suchmaschine einfach aufruft. Da ist es sinnvoll, einfach ein paar Suchworte einzugeben in jede beliebige Suchmaschine, um die Texte zu finden. Die sind, wie gesagt, online da. Ich empfehle den Leuten, nehmt einfach einen guten Search Engine, eine Suchmaschine und gebt Critical Art Ensemble ein und ihr werdet die Seiten finden, die Links. Oder gebt einfach ein Electronic Disturbance Theater und da werdet ihr auch diese Texte finden. Oder einfach Hacktivism, da kommt ihr auf jeden Fall an die richtige Stelle und findet entsprechende Texte, die euch weiterlinken. Oder gebt einfach www.thing.net /RDOM für Ricardo Dominguez und da könnt ihr noch mehr Links finden, aber es ist kein Problem, ihr findet das im Netz. Das Thing von Wolfgang wurde eine wichtige Infrastruktur für elektronischen zivilen Ungehorsam, weil wir hatten entdeckt, dass wir einen ethischen Internetprovider brauchen, der sozusagen uns auch inhaltlich politisch unterstützt, was nicht sehr einfach ist, jemanden zu finden. Und damals war es so, dass zu der Zeit das kritische Kunstensemble meinte, die Aktivisten werden niemals die elektronischen Mittel benutzen, weil es über die traditionellen Methoden zur Technologie hinausgeht. Das werden die nie übernehmen. Und wir sagten außerdem, ja, die können wir nie überzeugen, dass es nützlich ist. Und die Hacker werden auch nie politisiert werden, das ist klar. Und natürlich, die Straßen sind tot, klar. Und wir haben uns in eine ziemliche, zynische, harte Position zurückgezogen. Aber wir dachten trotzdem, Praxis ist notwendig. Und ich hatte die utopische Hoffnung, dass wir vielleicht zu Menschen reden könnten und das diskutieren können, Dialog entwickeln können, woraus sich was entwickeln könnte. Und was sich entwickelte, waren die Zabatistas. Am 01.01.1994, als der nordamerikanische Freihandelsvertrag zwischen Kanada, USA und Mexiko in Kraft trat, da kamen die Zapatistas aus den Bergen, aus dem lacandonischen Urwald in Chiapas, im südlichen Ende von Mexiko an der Grenze zu Nicaragua, und sie sagten im Wesentlichen, es reicht, uns ist genug, wir wollen keinen NAFTA, genug ist genug. Neoliberalismus haben wir genug, wir wollen das in unseren Gemeinden nicht. Auf der ganzen Welt gibt es das, wir wollen es nicht. Und wir in Chiapas sind die Opfer dieser Todesmaschine permanent. Und sie haben autonome Zonen geschaffen im Urwald. Aber was geschah? Innerhalb der ersten 10 Tage nach dem 1. Januar 1994 gab es Schießereien. Da brachen sie halt ein in das elektronische Gewebe und niemand hatte mit den Zapatistas gerechnet. Niemand hatte Pläne gemacht, wie man das machen kann. Niemand wusste, wie wir im Endeffekt die wichtigste elektronische Kampfform im Internet werden könnten. Und die erste Erklärung des lacandonischen Urwalds wurde ins Netz gestellt aus Chiapas. Und es ging eine E-Mail rund um die ganze Welt, die einfach innerhalb von 10 Tagen ein weltweites Netzwerk zum Blühen brachte, was es vorher nie gegeben hatte, über die ganze Erde verstreut von Leuten, die sich da engagierten. Und am 2. Januar haben wir in New Yorker Zapatistenkollektiv gegründet und wir begannen mit realen Aktionen, Hungerstreiks und so weiter. Und man konnte sehen, wie eine Online-Bewegung weltweit entstand, aber auch eine reale Bewegung auf dem Boden real. Und die Straßen waren eben nicht tot, da hatten wir uns getäuscht. Die Netzwerke könnten wirklich politisiert werden. Und die Idee war, Hybride aus Datenkörpern und realen Körpern zu gründen, um damit eine einheitliche Basis zu schaffen. Und die Zapatistas haben es innerhalb von 10 Tagen verstanden, als sie aus den Bergen kamen, als traditionelle linke Guerillagruppe, als Armee, die den typischen Bogen des 20. Jahrhunderts, wie man Aufstände gemacht hat, verfolgt haben, mit der Waffe töten, umbringen, selbst sterben. Aber dann haben sie plötzlich ihre Waffen fallen gelassen und haben gesagt, wir sind jetzt eine Informationskriegs- oder Informationsfriedenbewegung, die sozusagen die Bedrohung der Netzwerke benutzen, um die mexikanische Regierung unter Druck zu setzen. Und natürlich hatte die mexikanische Regierung innerhalb von ein paar Monaten zum ersten Mal, dass es jemals in der Geschichte gab, sich mit den Zapatistas an den Tisch gesetzt. Es hat es nie vorher gegeben, dass eine Regierung gezwungen wurde, innerhalb von Monaten sich mit Guerillas an den Tisch zu setzen. Und aufgrund dieses Netzwerks wurden sie immer mehr Maya-artig, was sie eigentlich am Anfang gar nicht akzeptieren wollten. Und sie entdeckten, dass diese Art, wie sie die 28 Maya-Communities, die Gemeinschaft, zusammenschlossen, der Diskussionsprozess, wie man sich über Themen einigt, dass dies viel wichtiger wurde, die Netzwerke, als der bewaffnete Kampf, der traditionelle, das war nicht sinnvoll. Und plötzlich wurden Worte zu Krieg. Und das haben sie bewiesen, die Zapatistas, dass der Informationskrieg in erster Linie Text, E-Mails sind. Das steht im Vordergrund bei Hacktivisten. Das ist entscheidend. Nicht die Technik, nicht Codes oder Superflasher oder Verschlüsselung. Es war ganz einfach nur E-Mail. Und Hacktivismus im Herz ist weiterhin eigentlich nur E-Mails verschicken. Und was wichtig ist, die Zapatistas haben keine Elektrizität, die haben keine Computer, die haben keine Elektronik. Die haben auch nicht die Zeit, diese Sachen reinzustellen. Und für sie ist es wichtig, zwischen den verschiedenen Maya-Dialekten in Spanisch, von Spanisch ins Englische zu übersetzen. Es war eine große Aufgabe, aber sie wurden so schnell auf eine wunderbare Art und Weise als Ergebnis ihrer Maya-Technologie eine neue Form der Kommunikation. Und im Jahr 1998 hat Wired.com, ein Online-Magazin, untersucht der 25 wichtigsten einflussreichen Gruppen im Internet. Nummer 1 dieser einflussreichen Gruppen war Bill Gates, Nummer 2 waren bereits die Zapatistas. Und Geld oder diese ganzen Machtfaktoren, das war nicht entscheidend, man braucht die Software nicht. Wir brauchen kein Genie, um ein mächtiges Netzwerk rund um die Erde zu entwickeln, ein wichtiges Werkzeug. Es geht immer um Worte, Worte als Krieg und nicht mehr Worte für den Krieg, wie es das Militär oder wie es die Geheimdienste immer angewandt haben, wie sie dachten, so muss es sein.